Und ich möchte jetzt mit meiner Predigt anfangen zum Thema Ehrfurcht. Ehrfurcht erstmal als ein Begriff. Lasst uns zuerst darüber etwas nachdenken. Ehrfurcht, eine Haltung. Eine Haltung gegenüber Gott, bei der Ehrfurcht vor Gott. Es ist zum einen die Bewunderung von Gottes Größe. Es ist zum anderen aber auch das Erschrecken. Das Erschrecken vor seiner Allmacht, vor seiner Vollkommenheit. Ehrfurcht hat ja dieses Wort Furcht in sich. Angst. Angst ist bei uns Menschen ja mit Bedrohung, mit Angst vielleicht vor dem Leben oder vor der Gesundheit verbunden. Aber in der Bibel ist es nicht mit dem Begriff Angst verbunden. Es ist zwar ein Erschrecken und ein Staunen, aber es soll keine Angst sein. Obwohl, wenn wir in die Nähe von Gott kommen, so wie der Mose es hier auch bei dem brennenden Dornbusch erfahren hat, ja, erkennen wir zwar unsere Unzulänglichkeit und Gottes Allmacht und Größe, aber wir dürfen ihm begegnen. Und das ist so wunderbar. Wir, die nicht vollkommen sind, dürfen dem Vollkommenen gegenübertreten. Und die Angst nimmt Gott auch ganz bewusst daraus, aus diesem Wort Ehrfurcht. Dafür habe ich einen Vers aus 1. Mose mitgebracht, in dem schon drin steht, dass Isaak, der da unterwegs war, sich nicht fürchten soll. In der Nacht erschien ihm, also dem Isaak, der Herr und sagte: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich segne dich und gebe dir zahlreiche Nachkommen, wie ich es meinem Knecht Abraham verheißen habe. Und nicht nur im Alten Testament nimmt Gott die Angst aus der Ehrfurcht heraus, sondern ja auch im Neuen Testament lesen wir bei Maria: Fürchte dich nicht, Maria. Gott schenkt dir seine Gnade, als sie angekündigt wird, dass sie Jesus zur Welt bringt. Oder auch die Hirten, die auf dem Feld sind, wo die Engel kommen und es auf einmal mitten in der Nacht ganz hell wurde. Sie hatten sicherlich auch erstmal Angst. Aber auch ihnen sagen die Engel: Fürchtet euch nicht, hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Im Hebräischen gibt es diesen Ausdruck Ehrfurcht gar nicht so, wie wir es in unseren deutschen Übersetzungen haben. Dort wird eher von Hochachtung, Scheu vor der Würde, vor dem erhabenen Gott, ja, so welche Worte finden wir dort. Und auch im Neuen Testament ist Ehrfurcht vor dem Herrn eher eine angemessene Haltung, anstatt die Angst, die vielleicht bei der Furcht bei uns mitschwingt. Wir lesen zum Beispiel im 2. Korinther: Wir wissen sehr wohl, dass man in Ehrfurcht vor dem Herrn leben muss. Deshalb versuchen wir, die Menschen für ihn zu gewinnen. Da ist es nicht die Angst, sondern da ist es eine Haltung gegenüber Gott. Oder Paulus weist ausdrücklich darauf hin, dass es nicht um Angst geht bei Ehrfurcht. Denn er schreibt im Römerbrief: Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil wir diesen Geist haben, können wir rufen: Aber Vater. Wir dürfen in Ehrfurcht vor den Vater treten. Und als letzten Vers, der uns zeigt, dass die Angst aus der Ehrfurcht herausgenommen wird, ist etwas, ja, was auf Zukünftiges hinweist. Denn selbst wenn wir, jeder von uns, vor Gott stehen im Gericht, ihn wirklich dann auch sehen dürfen und ehrfürchtig vor ihm stehen dürfen, ja, auch dann brauchen wir keine Angst zu haben. Denn wir lesen im 1. Johannes: Darin hat die Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Am Tag des Gerichts werden wir voller Zuversicht sein. Denn wie Christus mit dem Vater verbunden ist, so sind wir es auch in dieser Welt. In der Liebe gibt es keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Bei dem, der sich fürchtet, hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Die Furcht, die Angst aus der Ehrfurcht können wir völlig beiseite nehmen. So viel mal erst nur zu der, ja, ich sag mal, Definition oder zu dem Wort Ehrfurcht. Ich möchte jetzt mit euch zusammen meinen Bibeltext anschauen aus Matthäus 17. Ich möchte ihn einmal komplett vorlesen. Ich lese ihn aus der Basisbibel vor. Manchmal steht drüber die Verklärung Jesu. Hier steht jetzt, drei Jünger sehen Jesus in der Herrlichkeit Gottes. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. Da erschienen Mose und Elia vor ihnen und redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werden wir 3 Zelte aufschlagen, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Noch während Petrus redete, legte sich eine Wolke aus Licht über sie. Da erklang eine Stimme aus der Wolke, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Hört auf ihn. Als die 3 Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Er sagte, steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Ich habe angefangen, ein Buch zu lesen, und zwar mit dem Titel Ehrfurcht vor dem Leben. Es ist ein altes Buch, ein Buch von Albert Schweitzer. Und Albert Schweitzer stellt genau dort die Frage, ja, was braucht eigentlich die Welt? Eine Antwort, die er in diesem Buch gibt, ist, sie braucht Ehrfurcht vor dem Leben. Albert Schweitzer wurde 1875 im Elsass geboren und starb mit 90 Jahren in Lambarane im Urwald von Zentralafrika, wo er 1913 ein Krankenhaus gründete. Viele von euch wird der Name was sagen, denn hier und da sind auch Straßen nach ihm benannt. In Erding habe ich jetzt keine gefunden, aber in vielen Städten, ja, gibt es Hinweise auf ihn. 1952 hat er auch den Friedensnobelpreis gewonnen. Er war Arzt, er war Theologe, er war Organist und er war auch Philosoph. Und ich glaube, in der Tätigkeit des Philosophen ist primär dieses Buch entstanden, Ehrfurcht vor dem Leben, aber an vielen Stellen verweist er immer wieder auf Gott. Und darum möchte ich einige Dinge einfach mit in meine Predigt hineinnehmen. Was meint Albert Schweitzer mit Ehrfurcht vor dem Leben? Am Anfang von dem Buch erzählt er eine Geschichte. Er ist unterwegs mit einem Freund von ihm, weil er ihn eingeladen hat zum Vögelschießen. Sie haben Fletschen mit dabei und wollen ja Vögel vom Baum holen. Sie laufen in den Weinberg und finden dort auch einen kahlen Baum, wo viele Vögel drin sind. Sein Freund hat schon den Kieselstein in der Fletsche und schaut Albert an. Und Albert will es nicht. Er merkt es in sich, er will es nicht, aber er hat Angst. Angst, nicht dazuzugehören, Angst, ausgelacht zu werden. Und in dem Moment, wo er seinen Kiesel in seine Fletsche reinlegen will, läuten die Kirchenglocken. Und er schreibt in diesem Buch, in diesem Moment haben die Kirchenglocken in sein Herz hineingeläutet, du sollst nicht töten. Er hat seine Fletsche eingepackt, er hat die Vögel verscheucht und ist nach Hause gelaufen. Und er beschreibt in diesem Buch, dass er sein ganzes Leben immer wieder darauf aus war, diese Ehrfurcht vor dem Leben von Tieren, aber auch primär von Menschen, ja, zu leben. Die Angst vor anderen Menschen zu verlieren. Und ja, die Ehrfurcht vor Gott vor alles andere zu stellen. In dem Sinn hat er das Spital gegründet, in dem Sinn hat er sich um Frieden in der Welt gekümmert und hat auch viel gegen die Aufrüstung von Atombomben gemacht. Er schreibt in seinem Buch, die Ehrfurcht vor dem Leben macht frei und bindet. Sie macht frei und bindet. Er sagt, sie macht frei von Menschenfurcht. Sie macht frei vor dem Ausgelachtwerden. Sie macht frei vor der Sorge, nicht dazuzugehören. Sie macht mutig, selbstbewusst. Das klingt sehr absolut. Ich habe überlegt, ob ich es hier so sagen mag, weil es trifft auf mich nicht wirklich zu. Albert Schweitzer hat es in seinem Buch so geschrieben und ich glaube, in der Absolutität ist es dann am Ende auch richtig. Aber ich tue mich schwer, das so wirklich zu formulieren, dass es komplett frei macht vor Menschenfurcht, komplett frei macht, ausgelacht zu werden davor. Albert Schweitzer hat dieses "Du sollst nicht töten" ins Herz geläutet und hat ihn deshalb auf diesen Weg gebracht. Und ich glaube, dass auch uns es auf den Weg bringen kann, wenn wir ehrfürchtig vor Gott stehen, ja, dass wir Menschenfurcht ablegen können. Ob wir frei davon werden, weiß ich nicht, aber ich merke, dass es auch bei mir immer einfacher ist, von Gott zu erzählen, von ihm weiterzugeben. Und das ist für mich auch eins, was ich als Ehrfurcht vor Gott sehe. Wie kommt diese Ehrfurcht in die Welt? Wie findet sie den Weg in mein Herz? Der Evangelist Matthäus beschreibt hier, wie Jesus, der viel gepredigt hat, viel geheilt hat, viel unterwegs war, er sich eine Auszeit nimmt. Am siebten Tag, steht hier, geht er auf den Berg. Er geht auf den Berg, um seinen Vater zu begegnen. Um neue Kraft zu schöpfen vielleicht. Und er nimmt Petrus, Johannes und Jakobus mit auf den Berg. Drei engagierte Jünger, die ihm folgen, die Brot verteilt haben, die Fische verteilt haben, die viel von ihm gelernt haben und auch sicherlich viele Menschen schon angesprochen haben. Und jetzt steigen sie mit Jesus auf den Berg. Und dieser Alltag, dieses Engagiertsein, dieses Tun tritt in den Hintergrund. Manchmal müssen auch wir unsere Aufgaben zurücklassen und auf Gott schauen, in Gottes Gegenwart kommen. Wir sind dann nicht mehr die Macher, die alles im Griff haben. Für manche ist dieses Innehalten, was die drei mit Jesus dort auf dem Berg tun, schwierig. Weil dann muss man über sich selber nachdenken. Manchmal ist es einfacher, einfach weiterzumachen, immer weiterzumachen. Ich habe in der Vorbereitung einen Satz gefunden, oder zwei Sätze sind es eigentlich, die ich da markant finde. Es ist so wie mit dem Einschlafen. Wenn die Starken sich stärken lassen wollen, müssen sie loslassen und zur Ruhe kommen. Wenn die Starken sich stärken lassen wollen, müssen sie loslassen und zur Ruhe kommen. Ich glaube, das ist das Erste, wie die Ehrfurcht in das Leben kommt und in unser Herzen kommt, wenn wir ja unsere Tätigkeit, unsere Macht, unser Handeln aus den Händen geben. Wenn wir loslassen, wenn wir ehrfürchtig vor Gott stehen und merken, er ist größer, er hat alles in der Hand, ich kann und muss nicht handeln, tun, machen. Das ist das Erste. Ehrfurcht nimmt mir die Macht aus den Händen. Das Zweite, Ehrfurcht zeigt uns Jesus anders. Das ist der zweite Punkt, warum er heute so sitzt, wie er sitzt. Weil nach dem Aufstieg auf dem Berg sind die Jünger mit ihm in einer ganz anderen Perspektive. Vorher waren sie unterwegs, haben geheilt, haben gesehen, wie Jesus handelt. Und dort oben, ja, ist eine andere Perspektive, es ist Ruhe. Jesus wird vor ihren Augen verklärt. Hier steht, dass er hell wird, weiß wird, dass sein Gesicht weiß wird. Eben sah er noch aus wie sie, mit einem Leinengewand, dreckig. Und jetzt ist er hellweiß, eine Lichterscheinung, strahlend. Und Ehrfurcht vor Gott lässt uns Jesus nochmal ganz anders, ganz neu sehen. Dann passt es vielleicht nicht mehr in unseren Alltag, sondern er rüttelt uns wach, wenn wir ehrfürchtig in Ruhe vor Gott kommen. Wir werden überrascht, vielleicht auch verstört. Wir werden herausgefordert. Albert Schweitzer hat das erkannt und hat sich deshalb auf den Weg gemacht, sich um Frieden in der Welt einzusetzen. Und ich glaube, auch wir werden aufgerufen, immer wieder von Jesus, ja, wachgerüttelt zu werden. Und darum habe ich mir gedacht, wir setzen uns heute mal anders hin. Da merkt man sich das. Heute habe ich so gesessen im Gottesdienst, nicht so wie sonst. Das rüttelt einen wach, das erinnert einen daran, dass Jesus was anderes möchte. Vielleicht nicht den Trott einfach weiterlaufen, den wir gerade laufen. Und das Dritte, also das Erste war, die Ehrfurcht macht mich oder nimmt mir das Handeln weg. Ehrfurcht nimmt mir die Macht aus den Händen. Das Zweite war jetzt, Ehrfurcht zeigt mir Jesus anders. Und das Dritte, Ehrfurcht offenbart uns. Oben auf dem Berg überschattete die Jünger eine Lichtwolke. Und Gott spricht, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Hört auf ihn. Als die drei Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Der Himmel tut sich hier auf und Gott kommt zu den Menschen. Jesus ist als Gott zu den Menschen gekommen. Und ja, viele von irgendwelchen Menschen, die sich als wichtig sich selber bezeichnen, hier auf dieser Erde kommen und gehen. Aber Jesus war immer, war damals und ist jetzt und wird immer bleiben. Jesus lässt sich nicht einsperren irgendwo, sondern er will der Handelnde sein. Er möchte nicht so in einem Dom wie da in Utrecht zum Beispiel oder in irgendeinem anderen Gebäude drin versteckt sein. Er will nicht unter sich bleiben, sondern er will raus in die Welt. Und oben auf dem Berg bekommen die Jünger von Gott die Aussage, hört auf ihn. Hört auf meinen Sohn. Was mag den dreien vielleicht da durch den Kopf gegangen sein? Es ist die Bergpredigt, die sie noch im Ohr haben. Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Von Petrus hören wir, dass er, euphorisch, vielleicht sogar ein bisschen zu euphorisch hier und da war. Dass er vielleicht seine Wut nicht immer so ganz im Griff hatte. Ist es das, was Gott dort meint, hört auf ihn? Oder die beiden anderen werden in der Bibel auch als Donnerbrüder bezeichnet. Sicherlich nicht ganz einfache Charaktere, aber sie bekommen gesagt, hört auf Jesus. Und das Dritte, was die Ehrfurcht vor Gott uns aufzeigt, ist, wenn sich der Himmel auftut und diese strahlende Gestalt ja vor uns steht, wird offenbar, wie dunkel es manchmal bei uns ist. Wir erkennen, wie es eigentlich sein sollte, aber wir erkennen auch, wie es bei uns im Leben ist. Wir wollen gleich zusammen das Abendmahl feiern. Es steht schon drüben auf dem Tisch. Und wir können dann all das, was uns dort in dem Licht, was uns dort auffällt in unserem Leben, können wir zu Jesus bringen. Wir können es an seinen Tisch legen. In der Vorbereitung von dieser Predigt ist mir nach diesen drei Überlegungen, dass ich die Macht aus den Händen geben muss, dass ich wachgerüttelt werde, weil ich Jesus nochmal anders sehe und dass offenbar wird, was in meinem Leben nicht so ist, wie ich es vielleicht oder wie Gott es haben möchte, sind mir drei Dinge aufgefallen, drei Begebenheiten, von denen ich euch kurz erzählen möchte. Und zwar hat sich ein Freund von mir dieses Jahr scheiden lassen. Ich bin sogar sein Trauzeuge. Und als er es mir letztes Jahr erzählt hat, habe ich gegen ihn gesprochen. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Du kannst deine Ehe doch nicht aufgeben. Du kannst doch nicht deine Kinder da stehen lassen. Aber es war schon entschieden. Er hat mich eigentlich nur in Kenntnis gesetzt, hatte ich so das Gefühl. Auch im Urlaub haben Frauke und ich nochmal wieder darüber gesprochen. Und ich weiß nicht, ob ich hätte irgendwas anders machen können. Wir sind viele Jahre zusammen in den Urlaub gefahren. Als Ehepaar und auch mit den Kindern. Aber eigentlich habe ich es nicht gemerkt. Hätte ich was anders tun können? Muss ich jetzt noch was anders tun? Ich komme da nicht weiter. Darum resigniere ich ein bisschen, muss dann aber sagen, ich muss die Macht einfach aus den Händen geben. Ich kann es nicht. Ich gehe zu Jesus und bitte ihn um Hilfe. Ein zweiter Punkt, der mir in dem Dom aufgefallen ist, von Utrecht. In dem Dom gibt es kein Bild, keine Figuren, keine Gesichter in den Figuren. Es ist alles weg. Ich glaube, es ist etwas Bekanntes, was vielfach passiert ist. Der Mann dort im Dom hat es uns erklärt. Es ist der Bildersturm, der da in Utrecht 1580 passierte. Also die Kirche war katholisch, es gab ganz viele Bilder darin. Die Kirche ist von der evangelischen übernommen worden. Sie haben alle Gesichter weggemacht und teilweise sogar die ganzen Figuren, weil sie gesagt haben, es darf nichts da sein, was von Gott ablenkt. Ich möchte es nicht gut oder schlecht beurteilen. Ich finde es schade, dass die Bilder alle weg sind. Ja, ich glaube, sie können auch auf Gott hinzeigen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich in meinem Leben ganz viele Bilder sehe, die neben Gott stehen. Wo ich nicht sage, keine Ahnung, wenn ich mit Arbeitskollegen spreche und irgendwas gut funktioniert hat oder wenn ich mit irgendwem spreche und sage, was ich in meinem Leben alles habe, dass ich nicht darauf hinweise und sage, das habe ich geschenkt bekommen von Gott. Das habe ich mir nicht erarbeitet, sondern es kommt von ihm. Wie viele Bilder und wie viele andere Figürchen habe ich in meinem Leben, wo ich eigentlich diesen Hammer in die Hand nehmen müsste und es wegschlagen müsste, wie sie damals in dem Dom gemacht haben. Ich schaff's nicht immer. Ich kann's nicht. Ich gehe zu Jesus und bitte ihn um Hilfe. Den letzten Punkt, das dritte Beispiel, habe ich mit Hintern hochkriegen überschrieben. Dieser Dom, ihr habt ihn noch vor Augen, der Domturm, und der Dom, er ist getrennt. Er war nicht immer getrennt, es war ein riesengroßer Dom, er war doppelt so groß. Am 1. August 1674 fegte ein gewaltiger Sturm durch Utrecht. Er hat dieses Mittelschiff einfach platt gemacht. 1674 ist es passiert. Erst 1826 haben die Utrechter angefangen, den Schutt wegzuräumen. Sie haben dann 1836, also relativ kurz danach, 10 Jahre danach, mit der Sanierung angefangen und haben nur 5 Jahre gebraucht, um den Dom so aufzubauen, wie er jetzt ist, um ihn wieder nutzen zu können. Sie haben 200 Jahre gebraucht fast, um das, was in dieser einen Nacht passiert ist, wegzuräumen und dann wieder neu dort anzufangen. Wie viel liegt in meinem Leben noch an Schutt rum, an Beziehungstrümmern, an Verhaltenstrümmern, an Gewohnheitstrümmern, die noch einfach da mittendrin liegen, wo ich jeden Tag drüber stolper, die ich wegräumen müsste. Ich hoffe, ich brauche keine 200 Jahre wie die Utrechter, Aber gehe ich es in, gehe ich es an, schaffe ich es? Häufig nicht. Ich habe letzte Woche gesagt, ich habe was angefangen. Nämlich, als ich hier diesen Text geschrieben habe, habe ich bei den Beziehungstrümmern eigentlich mehr an Freundschaften gedacht, die hier so in der näheren Umgebung sind. An Freunde, die ich hier länger nicht mehr gesehen habe, wo ich mich nicht drum gekümmert habe, auch Menschen hier aus der Gemeinde. Frauke, als sie die Predigt quer gelesen hat im Urlaub, meinte, ja, was ist denn mit denen du ja deine Jugendarbeit in der Kirche gemacht hast? Die hast du über 20 Jahre nicht gesehen. Ich habe jetzt alle drei wiedergefunden. Wir treffen uns im Oktober. Mal schauen, was da rauskommt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung bei dem einen, ob er verheiratet ist, ob er Kinder hat, ob er noch was mit Glauben zu tun hat. Ich bin gespannt, was Gott dort vielleicht tut. Wir feiern gleich zusammen Abendmahl. Es wird mehrere Zeiten der Ruhe geben. Nutzt einfach die Zeit, ja, um vielleicht auch eure Trümmer, eure Schuld, eure Lasten einfach vor Gott abzulegen. Ich glaube, wenn wir in Ehrfurcht vor ihn treten, werden wir das, was da gerade noch an der Wand stand, nämlich wenn wir vor ihn treten in Ehrfurcht, dann wird er uns helfen. Bringt all die Trümmer zu Jesus in Ehrfurcht. Steht auf und fürchtet euch nicht. Jesus hat den drei Jüngern das zugesprochen. Steht auf und fürchtet euch nicht. Und er spricht es uns aber auch zu. Steht auf und fürchtet euch nicht. Wir dürfen aufstehen und zu Jesus kommen. Auch wenn wir nicht die Kraft dazu haben, das anzugehen, was uns vielleicht vor Augen ist. Wir dürfen es vor Jesus legen und ihm im Abendmahl bringen.